Die Predigt von Rainer Wörth steht unter dem Thema die große Geschichtsprophetie. Und wir hören dazu aus Daniel 11, die Verse 1 bis 4 und 21 bis 35. Und ich stand auch bei ihm im ersten Jahr des Darius des Meders, um ihm zu helfen und ihn zu stärken. Und nun will ich dir kundtun, was gewiss geschehen soll. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen, der vierte aber wird größeren Reichtum haben als alle anderen. Und wenn er in seinem Reichtum am mächtigsten ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufbieten. Danach wird ein mächtiger König aufstehen und mit großer Macht herrschen. Und was er will, wird er ausrichten. Aber wenn er emporgekommen ist, wird sein Reich zerbrechen und in die vier Winde des Himmels zerteilt werden, nicht auf seine Nachkommen, auch nicht mit solcher Macht, wie er sie hatte, denn sein Reich wird zerstört und Fremden zuteil werden. Von Vers 21 lesen wir weiter. Dann wird an seiner Statt emporkommen ein verächtlicher Mensch, dem die Ehre des Thrones nicht zugedacht war. Der wird unerwartet kommen und sich durch Ränke die Herrschaft erschleichen, und heranflutende Heere werden vor ihm hinweggeschwemmt und vernichtet werden, dazu auch der Fürst des Bundes. Denn nachdem er sich mit ihm angefreundet hat, wird er listig handeln und heraufziehen und mit wenigen Leuten Macht gewinnen. Und unerwartet wird er in die besten Städte des Landes kommen und wird tun, was weder seine Väter noch seine Vorväter getan haben, und Raub, Beute und Güter an seine Leute verteilen. Er wird nach den allerfestesten Städten trachten, aber nur für eine befristete Zeit. Und er wird seine Macht und seinen Mut gegen den König des Südens aufbieten mit einem großen Heer. Dann wird der König des Südens sich aufmachen zum Kampf mit einem großen, mächtigen Heer. Aber er wird nicht bestehen, denn es werden Pläne gegen ihn geschmiedet. Und die sein Brot essen, die werden helfen, ihn zu verderben und sein Heer zu verjagen, sodass viele erschlagen werden. Und beide Könige werden darauf bedacht sein, wie sie einander schaden können, und sie werden an einem Tisch verlogen miteinander reden. Es wird ihnen aber nicht gelingen, denn das Ende ist noch auf eine andere Zeit bestimmt. Danach wird er wieder heimziehen mit großer Beute und dabei seinen Sinn richten gegen den Heiligen Bund. Er wird es ausführen und in sein Land zurückkehren. Und nach einer bestimmten Zeit wird er wieder nach Süden ziehen, aber es wird beim zweiten Mal nicht so sein wie beim ersten Mal. Denn es werden Schiffe aus Kittim gegen ihn kommen, sodass er verzagen wird und umkehren muss. Dann wird er gegen den Heiligen Bund ergrimmen und danach handeln und sich denen zuwenden, die den Heiligen Bund verlassen. Und seine Heere werden kommen und Heiligtum und Burg entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Und er wird mit Ränken alle zum Abfall bringen, die den Bund übertreten. Aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden sich ermannen und danach handeln. Und die Verständigen im Volk werden vielen zur Einsicht verhelfen, darüber werden sie verfolgt werden mit Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub eine Zeit lang. Während sie verfolgt werden, wird ihnen eine kleine Hilfe zuteil werden, aber viele werden sich nicht aufrichtig zu ihnen halten. Und einige von den Verständigen werden fallen, damit viele bewährt, rein und lauter werden für die Zeit des Endes, denn es geht ja um eine befristete Zeit. Lieber Vater im Himmel, über all dem, was wir gelesen und gehört haben, dürfen wir zuallererst auf dich sehen. Uns nicht abbringen, uns nicht verwirren lassen von dem, was wir hören, auch nicht von dem, was wir heute sehen, auch in der Ferne beobachten können, in den Medien, sondern wir dürfen daran festhalten und glauben, auch wenn die Heiden toben und die Völker murren, bist du doch da und du lachst nur darüber. Es ist ein ganz ernstes und auch vielleicht verzweifeltes Lachen und doch wirst du der Letzte sein, der das Lachen hat. Du wirst der Letzte sein, der alle Fäden in der Hand behält. Du bist der Erste und der Letzte, der das alles sieht und kennt und der uns in seinem Wort auch schon darauf einstimmt, dass wir in irren und verrückten Zeiten leben, wie es immer schon war. Und wo sie sagen, es ist Friede, Friede, da ist doch kein Friede. Und wir haben diese Lektion gerade neu zu lernen und wollen umso mehr auf dich sehen, den König über allem, den Herrn, der alles im Blick und auch alles in seiner Hand und auch alles in seinem Plan hat. All das, was wir nicht verstehen und begreifen, dürfen wir dir hinlegen und auf dich sehen, dir vertrauen. Du kennst den Anfang und die Mitte und das Ziel und wir sehen in allem auf dich. Und daran freuen wir uns, dass wir auch an diesem Morgen unsere persönlichen kleinen Sorgen und die ganz, ganz großen Sorgen auf dich werfen dürfen und den Blick nicht von dir und deinem Wort abwenden wollen. Du machst alles, alles wohl, im Großen wie im Kleinen, auch in unserem Leben. Auch auf den Wegen unserer Kinder, die mit im Haus sind, auch sie befehlen wir dir an für diese Zeit, danken dir herzlich, dass du über allem wachst und warten jetzt auf dein Wort, auf dein Reden zu uns, bitten dich dafür um deinen Segen. Gelobt sei dein Name. Amen.
Heute ist ja ein ganz besonderer Sonntag aus zwei Gründen. Zum einen ist mein Freund und Bruder Waldemar Grab in unserer Mitte, wobei ich ihn jetzt gar nicht mehr sehe. Hat sich gut versteckt, weiß ich nicht, wo er steckt, aber es ist schön, dass er da ist. Und ich freue mich darüber, wir kennen uns schon jetzt 10, 15 Jahre lang. Und ist einfach ein feiner Kerl, muss ich sagen. Und Gott hat ihm einen ganz besonderen Auftrag gegeben mit seiner Musik. Und er erreicht dadurch auch Kreise, die sonst gar nicht irgendwie so einfach zu erreichen sind. Und jeden Morgen höre ich seine Stimme. Er hat nämlich angefangen, die Bibel zu sprechen. Und da gibt's immer so einen Abschnitt. Und das höre ich mir morgens immer an. Und dann habe ich immer schon Waldemar Grab ganz früh, noch bevor ich meine Frau gehört habe, habe ich schon Waldemar Grab gehört. Also jedenfalls manchmal. Ja, aber das ist nicht der einzige Grund, warum heute ein besonderer Sonntag ist, sondern ich weiß nicht, ob Sie im jüdischen Kalender ein bisschen zu Hause sind. Es ist auch heute Abend Rosh Hashanah, das heißt das Neujahrsfest. Und jetzt waren in den letzten Tagen die großen Schlichot-Gebete an der Klagemauer. Tausende sind da versammelt. Ich schalte mich gern nachts noch zu. Kann man ja heute per Internet. Gestern war der sephardische Oberrabbiner. Und es ist schon sehr beeindruckend, diese Bußzeit, die dort im Judentum an der Mauer und auch an anderen Orten stattfindet. Und manche haben gedacht, also ich bin auch gefragt worden, ja Mensch, also da gibt's ja so Anzeichen. Ist vielleicht jetzt die Entrückung? Ihr könnt ja nochmal nachhören, die prophetische Auslegung der israelischen Feste, die ich in den Bibelstunden gehalten habe. Und da kommt ja die Posaune, das Schofarhorn an Rosh Hashanah vor. Und manche vermuten, das ist die Posaune, bei der die Entrückung stattfindet. Nur wir wissen natürlich das Jahr nicht und ob es überhaupt unbedingt so sein muss. Ich habe zurückgeschrieben, ob es sein könnte. Ja, es könnte sein, muss aber nicht. Also wenn wir uns morgen ganz woanders sehen, dann wissen Sie, es war doch der Fall und ansonsten haben wir weiter unseren Weg zu gehen. Das waren jetzt allerdings nur die Vorbemerkungen. Jetzt kommen wir zum Predigtext. Was hätte ich gesagt? Nach der Lese, alles klar? Denn das ist ja nun wirklich ein schwieriger Text und ich habe Ihnen ja schon erzählt, dass ich eigentlich dachte, naja, die Daniel-Visionen, die mache ich lieber in der Bibelstunde und bleib bei der Daniel-Geschichte im Gottesdienst, aber andererseits, Mann, wir leben doch mitten in dieser Zeit jetzt. Und wenn nicht jetzt, wann dann wollen wir uns damit beschäftigen? Und es ist Gottes Wort und Gott weiß, was wir brauchen. Und darum ist es auch gut, sich einmal mit so einem Text zu beschäftigen. Wir sind bei der vierten Vision, die Daniel geschenkt bekommen hat. Diese vier großen Geschichtsvisionen, die alle damit zu tun haben, die Zeit zu beleuchten von seinen Tagen bis zum Kommen des Messias und insbesondere die turbulente Zeit vor dem Kommen des Messias. Und diese vierte Vision wird die große Vision genannt, weil es eine einzigartige Geschichtsprophetie ist. Wir haben ja jetzt ja gar nicht alles gelesen, sonst hätten Sie ja gesagt, also jetzt weiß ich auch nicht mehr. Ja, das sind so viele Details und es gibt kluge Köpfe, die das mal mit der Geschichte verglichen haben, die ersten 25 Verse und haben es rausgefunden. Also ich habe es nicht nachgezählt, dass circa 150 Prophetien hier ausgesprochen werden, die sie inzwischen in der Geschichte erfüllt hat. Nennen Sie mir ein Buch der Weltgeschichte, nennen Sie mir eine Religion, wo es so etwas gibt. Eine exakte Voraussage, so exakt, das habe ich schon öfters gesagt, dass eben eine historisch-kritische Theologie, eine liberale Theologie sagt, ja, das kann ja gar nicht vorher gewesen sein, das ist ja viel zu genau, das muss danach geschrieben worden sein. Nein, Gott sagt voraus über das Zukünftige, fraget mich. Und jetzt ist es hier so bei dieser Geschichtsvision, wir hatten ja mit Kapitel 10 begonnen, das habe ich die Ouvertüre genannt und da ist es umgekehrt wie bei einer Opernouvertüre. Also ich bin kein Opernfreund. Also ich war mal bei den Verdi-Festspielen in Verona, ehrlich gesagt, ich habe oft auf die Uhr geguckt. Vielleicht fehlt mir das Verständnis, wahrscheinlich. Aber bei der Opernouvertüre ist es oft so, dass etwas noch bei geschlossenem Vorhang gespielt wird. Ja, und dann geht der Vorhang auf, man sieht die Bühne. Hier bei dieser Ouvertüre und bei der großen Geschichtsprophetie ist es umgekehrt. Gott zieht erstmal Kapitel 10, es geht ja bis 12, Vers 4, zieht erstmal den Vorhang auf und man sieht im Hintergrund, da sind Engelmächte, da finden Kämpfe statt. Wir haben gelesen über den Engelfürst Griechenlands, Persiens, Israels. Wir haben vom Krieg im Himmel gelesen. Wir haben von Michael gelesen und all diese Dinge. Und dann jetzt bei der eigentlichen Prophetie geht der Vorhang wieder zu und man sieht sozusagen nur das, was vor dem Vorhang hier auf der irdischen Ebene stattfindet. Und das ist immer so. Ich habe damals gesagt, der Engelfürst von Deutschland, ob er Germania heißt, weiß ich nicht, und der von Rusch, ja, die Russen und so weiter, da in der Engelwelt ist was los. Aber die höchste Ebene ist die Ebene Gottes, er sitzt im Regiment, er regiert. Aber es ist sehr wichtig, diese Ebenen zu unterscheiden, die Ebene der sichtbaren Welt mit ihren Kräften und Mächten, die Ebene der unsichtbaren Welt mit Lichtes- und Finsternisengel und dann die alles entscheidende Ebene, Gott, der über allem thront und herrscht und alles lenkt, wie er will. Also jetzt kommt dann nach dieser Ouvertüre, der Vorhang ist wieder zu, der eigentliche Inhalt der Prophetie in Vers 14 des 10. Kapitels sagt der Engel, ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was dein Volk am Ende der Tage widerfahren wird, denn noch gilt die Vision für ferne Tage. Also das geht bis in die apokalyptische Zeit der Hure Babylon und des Antichristen, in die wir so langsam eingetreten sind. Und manche haben es noch gar nicht gemerkt. Da muss man sagen, wach da mal auf, da muss mal der Wecker klingeln, aber ganz gehörig geistlich. Manche schlafen vor sich hin. Natürlich alle Anwesenden ausgenommen, ist klar. Aber die, die jetzt nicht da sind oder vielleicht das auch nicht so auf dem Schirm haben. Es ist wirklich eine ernste Zeit und die Dinge können sich schnell überschlagen. Und das ist auf der einen Seite natürlich beklemmend, aber auf der anderen Seite auch schön. Es geht unserem Herrn entgegen. Mit Riesenschritten. Wir sehen, wie die Dinge sich erfüllen und wie exakt Gottes Wort ist. Jetzt werde ich Sie verschonen, die ganzen ersten 20 Verse der bereits erfüllten Prophetie en Detail zu besprechen. Das kann man nachlesen. Ich will nur auf 2, 3 Punkte kurz eingehen. In Vers 2, wenn Sie mit reinschauen, da wird ein vierter König erwähnt. Das ist ja das persische Reich, das Daniel noch erlebt hat, wie es die Herrschaft übernommen hat. Ein großer König und das ist Xerxes, Xerxes der Große. So ein bisschen im Geschichtsunterricht läutet es noch ein bisschen. Ja, Xerxes habe ich schon mal gehört. Das ist der Ahasveros des Buches Esther. Mit ihm hat das persische Reich sein Gipfel erreicht und er wird hier genannt. Und dann springt es schon im dritten Vers mehrere Jahrzehnte ins griechische Reich. Also was 200 Jahre Geschichte Perserreich war mit Herrschaft über Judäa, das sind in der Bibel 2 Verse. Und dann geht es im dritten Vers über einen großen, tapferen König und das ist Alexander der Große. Und dann heißt es aber, kaum hat er seinen Siegeszug gehabt, zerfällt dieses Reich. können Sie nachlesen, 11.3 und 11.4. Und das will ich doch erwähnt haben, können Sie nur erinnern an meine vier Raubtiere, Daniel 7, das sind nicht meine, sondern sie sind in der Bibel. Und da war doch dieser Löwe, da war der Bär und da war der Leopard und dann das völlig verschiedenartige, die Bestie. Wir haben gesagt, das ist Babylon, Persien, Griechenland, Rom. Und Rom 4a, 4b, 4c, 4a historisch, 4b jetzt in der Geschichte und 4c das endzeitliche, widerstehende Römische Reich mit dem Cäsar, dem Antichristen an der Spitze. Wissen Sie alles noch, gell? Haben Sie noch alles präsent, ist klar. Also und das ist jetzt eben dieses dritte Reich, der Leopard. Und in diesem Bild hat der Leopard vier Flügel und vier Köpfe. Und hier heißt es, dass sein Reich in vier Winde, in die vier Himmelsrichtungen zerteilt wird. Also wieder ein Hinweis, dass mit dem Tod Alexander des Großen 323 vor Christus das Reich unter die vier Generäle aufgeteilt wurden, die sogenannten Diadochenreiche. Und dann kommen besonders zwei ins Visier. Jetzt springen wir 18 Verse lang oder 15 Verse lang, zwei Diadochenreiche. Der eine wird genannt König des Südens und König des Nordens. Geografisch ist immer Jerusalem die Mitte. Der König des Nordens, das ist das seleukidische Herrscherhaus. Seleukos war einer der Generäle. Das sind die Syrer, Großsyrien, Assyrien. Also Assyrien nur geografisch gemeint. Und im Süden ist Ägypten. Und da geht es jetzt immer hin und her. So muss ich es machen. So geht es immer hin und her. Und welches kleine Land ist da dazwischen? Das ist Israel. Und da zieht der eine runter, dann zieht der andere hoch. Und es ist wie heute. Ich finde diesen Vers so viel sagen. Sie tun sich, also ich sage es mit meinen Worten, sie sitzen beieinander und sind höflich, aber jeder versucht, den anderen über den Tisch zu ziehen. Hat sich nichts geändert, gell? Hat sich gar nichts geändert. Ist heute auch noch so. Und dieses Diadochenreich und diese Kämpfe dieser beiden Diadochenreiche werden eben besonders geschildert, weil sie Bezug zu Israel haben. Jetzt springen wir in die Makkabäerzeit, ab Vers 21. Jetzt wird es nämlich interessant. Bisher, das war bereits erfüllte Prophetie. Können Sie nachlesen, nehmen Sie eine gute Auslegung, da finden Sie das, bis Vers 20. Jetzt kommt ab Vers 21 bis 35 eine Prophetie, die bereits erfüllt ist, nämlich unter dem antichristlichen Vorläufer Antiochus der vierte Epiphanes und die gleichzeitig sich noch erfüllen wird beim Antichristen. Okay? Also Antiochus der vierte Epiphanes, Epiphanes heißt der aufscheinende Gott, so hat er auch seine Münzen prägen lassen. Er ist ein Modell für den kommenden letzten großen Verführer und Weltherrscher. Und das Modell schauen wir uns jetzt mal an. Natürlich, ich meine, da könnte man jetzt so viel sagen, das geht durch die ganze Bibel durch, aber wir konzentrieren uns auf die Punkte, die hier genannt sind. Es sind nämlich drei Punkte, seine Machtergreifung, sein Nahostvertrag und seine Judenverfolgung. Fangen wir an mit der Machtergreifung. Also wir sind jetzt im zweiten Jahrhundert vor Christus. Wenn Sie mal ein bisschen nachlesen wollen, dann nehmen Sie die Makkabäerbücher. Denn die Makkabäer, Judas Makkabäus und die anderen, die haben den Aufstand gemacht dann gegen diesen Despoten, diesen Diktatoren, gegen diesen Judenfeind, gegen diesen Antisemiten, gegen diesen gegen Gott kämpfenden. Und da sieht man ja, wie die Sache gelaufen ist. Also für seine Machtergreifung lesen wir Vers 21, zweites vorchristliches Jahrhundert. Und an seine Stelle, gemeint ist der Vorgänger, wird ein Verachteter aufstehen, dem die Ehre des Thrones nicht zugedacht war. Der wird unerwartet kommen und sich durch Heuchelei Ränke des Königtums bemächtigen. Also das Modell, ihm steht der Thron eigentlich nicht zu. Historisch war ein Neffe eigentlich der Thronfolger, aber durch Raffinesse, durch aalglatte Rede könnte man übersetzen, durch Schmeichelei und Drohungen. Und also das ganze Repertoire sichert er sich die Macht. Das war doch beim anderen antichristlichen Vorläufer auch ein bisschen so. Adolf Hitler, das ist ja eine Modellvorführung Gottes 1933 bis 1945, da war ja auch ein Verachteter. Diesen Zentrums Partei und Hindenburg, der Generalfeldmarschall, Reichspräsident und von Papen und die ganzen Leute haben gesagt, ja, dann lass doch mal den kleinen Obergefreiten von der NSDAP ran. Den haben wir schon im Griff, der wird schnell scheitern und hinten im Hintergrund ziehen wir die Fäden. Ja, wie ist gekommen? Mit der Machtergreifung. Er hat sie schneller ausgeschaltet, wie sie gucken konnten. Und er hat dann als Verachteter mit einem großen Ränkespiel die Macht an sich gerissen und hat die monarchistischen Kreise ausgeschaltet. Und so wird es beim Antichristen auch sein. Große Worte, ein begeisternder Mann, große Reden. Die Schrift berichtet sogar von Zeichen und Wundern. Dann wird in Vers 22 und 23 ein Nahostvertrag in den Mittelpunkt gestellt. Und zwar hat Antiochus Epiphanes, das ist sehr wichtig zu wissen, der hat nicht begonnen, hat gesagt, also ich bin ein absoluter Antisemit und mein Ziel ist es, die frommen Juden auszurotten. Sondern das war ein absoluter Humanist, ein Philanthrop, ein Menschenfreund. Der wollte das Gute, der hat gesagt, wir müssen das Gute, den Mensch in die Mitte stellen. Er wollte aus Jerusalem eine Polis machen, so hat er auch den Hohepriester ersetzt und einen eingesetzt. Polis heißt eine griechische Stadt mit griechischer Kultur, mit Göttern, mit Festspielen für die Götter. Und viele sind auf seine Schmeicheleien und seine Werbefeldzüge reingefallen. Auch viele Fromme, und das ist das Ausrufe und das Warnzeichen, das wir haben müssen. Es heißt an anderer Stelle, wir werden beim zweiten Teil über diese große Geschichtsvision 14 Tagen das sehen, alle, die den Bund schon vorher nicht geachtet haben. Mit anderen Worten, wer nicht treu bei Gott und am Wort geblieben ist, wird eine Beute des Verführers werden. Also es ist eine Vorentscheidung. Alle, die sich vorher schon abgewandt haben, werden dann auch in die Falle gehen. Und so war es eben bei ihm auch. Er hat zunächst versucht, eben Jerusalem, zu hellenisieren. Es gab Priester, habe ich schon erzählt, die nackt gelaufen sind. Das ist, wir sagen, ja und? Aber damals ist es unvorstellbar und vom Priester doppelt unvorstellbar. Und er hat viele zum Abfall verführt. Und so wird es auch am Ende sein. Die Zeit kommt immer stärker. Die Zeit kommt immer stärker. Auch das Denken, es gibt nur einen Gott und wir meinen doch alle irgendwie dasselbe und ihr Christen müsst da mal von eurem Absolutheitsanspruch herunterkommen. Und die Verführung und die Abwendung vom Wort als Wort Gottes geht bis in die innersten Kreise der Evangelikalen inzwischen. Ich weiß, wovon ich rede, aber viele haben es gar nicht gemerkt. Ich will jetzt nicht sagen, aber weil sie sich damit nicht beschäftigen. Es gibt einstmals ganz fromme Gemeinden, da wird gesagt, na ja, hör mal her, Hiob, das ist doch keine historische Figur, das ist doch nur so eine literarische Figur, an dem man was da. Jona, den gab's doch nicht, den Schöpfungsbericht. Liebe Leute, müsst ihr doch nicht ernst nehmen. Stehen Sie, da wird alles ausgehebelt, bis hin zur Jungfrauengeburt. Da wird dann den Gläubigen und die schlucken das gesagt, Sie glauben doch nicht 2022, dass eine Frau schwanger werden kann, ohne dass sie mit einem Mann Umgang hatte. Doch, das glaube ich, weil es geschrieben steht. Also da werden die gläubigen Kreise werden perforiert, die werden madig geschossen und da fehlt schon die Substanz. Und wenn dann ein Sturm kommt, dann werden wir staunen, wie viele gar nicht mehr da sind oder umfallen. Ist ja jetzt schon so nach Corona. Manche sind vielleicht nur in die digitale Versenkung verschwunden, aber bei manchen habe ich den Eindruck, sie sind generell verschwunden. Und das Sieben wird nach dem Wort Gottes weitergehen. Also auch der Antichrist wird einen Bund machen, wie der Antiochus Epiphanes, sogar mit einem Fürst des Bundes, also mit dem Kohen Hagadol, mit dem Hohepriester, aber er wird trügerisch handeln. Und so macht auch der Antichrist einen Vertrag, einen Siebenjahresvertrag. Wir haben bei Daniel 9 schon darüber gesprochen und er wird diesen Vertrag dann brechen, dann zeigt er sein wirkliches Gesicht und den Gräuel der Verwüstung aufrichten. Er setzt sich in den Tempel, der noch zu bauen ist, in Jerusalem und erklärt, er sei Gott. Und wir spüren, das Chaos nimmt zu, lassen Sie noch große Kriege jetzt sein. Die Welt lechzt förmlich nach einer Identifikationsfigur. Insbesondere in Europa wird das Chaos ja immer größer. Einer, der endlich, wie damals der gute, gottesfürchtige Österreicher, der aufräumt mit diesem ganzen Wirrwarr und endlich wieder Ordnung schafft. Ich habe schon manches Mal erzählt, ich habe von einem Frontsoldaten Erster Weltkrieg eine Biografie gelesen. Der hat so Wunderbares mit dem Herrn erlebt. Vielfache Bewahrung. Und er schreibt dann 1938 das Buch und ich dachte, mich laust der Affe. Es steht doch auf der letzten Seite, Gott segne unser deutsches Vaterland und unseren Führer Adolf Hitler. Ich will keinen Stab über den Bruder brechen. Nachgeborene haben es immer leicht zu sagen, hätte man doch. Aber ich sage nur, wie... Und der Mann hat wirklich, der war wirklich und ist wirklich gläubig und auch gerettet, da habe ich gar keinen Zweifel. Aber der hat so viel mit Gott erlebt und ist nachher doch, zunächst zumindest, ich weiß nicht, ob er es nachher anders gesehen hat, in die Falle gegangen. Sagen wir nicht, kann uns nicht passieren. Der Feind ist unheimlich raffiniert. Nur wenn Sie sagen, Friede und Sicherheit, dann sagt das prophetische Wort, dann kommt das Verderben. Sie haben sich nach Jesaja 28 bei einem Pakt mit dem Tod eingelassen und mit dem Tod verbunden. Aber die Welt wird es ganz anders darstellen. Ja, wir haben es geschafft. Frieden. Peace in our days. So kam Chamberlain 1937 von Hitler zurück. Peace, also Friede in unseren Tagen. Und Hitler hatte schon längst den Krieg geplant. Lebensraum im Osten. Bei zwei am Tisch sitzen und sie anlügen, denke ich auch an den deutsch-russischen Vertrag. Die haben die Aufteilung Polens beschlossen im geheimen Zusatzprotokoll und haben aber, ja, also Hitler zumindest ganz klar schon den Feldzug gegen Russland geplant gehabt. Also man sitzt an einem Tisch, tut sich schön, aber schließt sogar Verträge, aber plant im Hintergrund schon, ihn zu brechen und entsprechend voranzugehen. Jetzt kommen wir noch zu einer sehr traurigen Sache. Eine Judenverfolgung wird eben leider auch sein. Dieser Antiochus Epiphanes ist zweimal nach Ägypten gezogen, beim zweiten Mal stoppt ihn Rom. Kann man nachlesen in außerbiblischen Büchern, angeblich 4000 Schritte vor Alexandria. Er hätte total triumphiert. Da kommt ein römischer Senator mit einer Flotte und der Überlieferung nach Popillus Laenas. Er zieht um Antiochus einen Kreis im Sand, weil Antiochus hat gefragt, bis wann muss ich mich entscheiden, ob ich mich dem Diktat Roms beuge und den Feldzug nicht fortsetze. Und da hat er gesagt, wenn du diesen Kreis verlässt. Also sofort. Und er zieht zurück. Und jetzt, nachdem es schon Unruhen und Aufstände in Jerusalem gegeben hat, jetzt zeigt er sein wahres Gesicht. Jetzt geht er mit äußerster Brutalität gegen fromme Juden vor. Er verbietet den Besitz der Tora. Er verbietet die Beschneidung. Er stellt das Gräuelbild auf, einen Zeusaltar. Er lässt auf einer neuen Brandopferplatte im Tempel Schweine opfern. Das ist natürlich schon an sich ein Sakrileg. Und viele fallen ab, viele verraten einander. Es ist eine grausame Zeit davor. Lesen Sie mal die Makkabäer der Bücher. Das war eine ganz grausame Sache. Der Tempel wurde vorher schon geplündert. Und jetzt kommt noch ein interessantes Detail, das uns in 14 Tagen beschäftigt wird. Er hat nicht gesagt, es gibt keinen Gott, sondern er hat gesagt, die Tora ist nicht die göttliche Offenbarung, sondern es ist so eine Art Kulturbuch mit Teilwahrheiten. Ganz wie man heute das sagt. Jede Religion hat andere Aspekte. Und jetzt kommt die Gleichsetzung, die wir wahrscheinlich beim römischen Imperator der Letztzeit auffinden werden. Der Ewige, sagte Antiochus, ist Zeus. Zeus und der Gott der Juden ist identisch. Zeusbild. Jupiter Capitolinum, ich war ja gerade in Rom, der Hauptgott der Stadt, das römische widerstandene Reich. Und man schafft den Gott der Juden nicht ab, man erklärt ihn einfach identisch mit dem Gottvater Zeus, ja, Jupiter. Jupiter Capitolinum. Und das ist eine interessante Sache, dass sich doch das auch wieder in unserer Zeit so in diese Richtung entwickelt. Jedenfalls, das führt zu einem Aufstand und führt dann auch letztendlich durch die Gnade Gottes, durch die Makkabäer zum Befreiung. Und dann ist Jerusalem und Israel oder Judäa noch einmal knapp 100 Jahre frei, bevor dann die Römer mit Pompeius die Herrschaft übernommen haben. Also ich lese Ihnen einmal etwas von Roshalibi zu 11, Vers 32 vor, da heißt es, und diejenigen, welche gottlos handeln gegen den Bund, gemeint ist der Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat, wo ist die Vertragsurkunde? Die Bibel. Man wird vertragsbrüchig, wenn man das Geschriebene nicht kennt oder nicht beachtet. Also gottlos handeln gegen den Vertrag wird er durch Schmeichelei zum Abfall verleiten. Roshalibi sagt hierzu, Antiochus Epiphanes versuchte nicht nur durch Gewalt, sondern auch durch Schmeichelei die Juden zum Abfall von dem Gott der Bibel zu bringen. Bei denen, die schon früher keine Entschiedenheit für die göttlichen Offenbarungen an den Tag gelegt hatten, hatte er auch Erfolg, kam er auch zu seinem Ziel. Sie sehen, ich sage es mal auf uns übertragen, heute werden schon die Weichen gestellt. Und umgekehrt ist es wunderbar, dass die, die in Christus bleiben, die bei Jesus bleiben, bei seinem Wort die Zusage haben, niemand kann euch aus meiner Hand rauben. Aber es ist kein Selbstläufer. Es ist kein Selbstläufer. Und die Weichen für das, was geschehen wird, das geschieht bereits jetzt. Noch eine Ergänzung von Altbischof Gerhard Meyer zum selben Vers. Dreierlei ist hier wichtig. Erstens hat Antiochus nur bei denen Erfolg, die sich schon vorher gegen den Bund vergehen. Das heißt, die Offenbarung Gottes nicht ernst nehmen. Das ist für uns ungeheuer tröstlich. Wer mit dem Herrn verbunden bleibt, fällt nicht ab. Nun, da gäbe es sehr, sehr viel zu sagen, aber das geht natürlich nicht an einem Sonntagmorgen im Gottesdienst. Jedenfalls dürfen wir wissen, all das wird seine Enderfüllung und Vollerfüllung in den Tagen des Antichristen, also in den nächsten Jahren und Jahrzehnten finden. Der Antichrist, der sich auch massiv in die jüdische Politik und Religion einmischen wird, ein falscher Messias, der letztendlich aber auch Anbetung fordert, ein Gräuelbild der Verwüstung aufstellen lässt. Die Globalisierung, Uniformierung und Gleichschaltung, die wir schon in unseren Tagen beobachten können. Universelle Menschenrechte, alles wird global, kosmopolitisch verstanden, hat ja auch seinen Sinn. Was nützt es, wenn ein Land Dreckschleudern abschaltet und ein anderes Land die Dreckschleudern direkt an die Grenze stellt und der Wind rüberweht? Also es gibt Dinge, die müssen international geregelt werden. Oder ein Fluss, der über eine Landesgrenze, die einen leiten die Abwässer ungeklärt rein, da können die anderen klären so viel, wie sie wollen. Verstehen Sie? Also es gibt natürlich wirklich sinnvolle Dinge. Aber der Glaube, das Heil liegt im Fortschritt, in der Bildung und in der einen Menschheit ohne Gott. Das ist eine Rebellion gegen Gott, wie in 1. Mose 11, das ist der endzeitliche Turmbau zu Babel. Globalisierung, Uniformierung, Gleichschalten führt direkt ins antichristliche Reich mit der Parole, ein Reich, ein Volk, ein Führer. Was der einen Wahrheit entgegensteht, wird ausgegrenzt, dann medial niedergemacht und letztlich mit fanatischem Hass verfolgt. Erst gibt es eine Meinungsdiktatur, dann eine Gewaltdiktatur. Und eine überragende Rolle, und das führt uns in die Schlussgerade, spielen hierbei die Medien. Denn wie werden Worte, Bilder heute unters Volk gebracht? Nur mit Reden geht ja nicht, aber über die Medien. Die Medien haben eine Schlüsselrolle. Und wer die Medien in der Hand hat und wer den Geist der Medien bestimmt, der bestimmt, wo es hingeht. Da könnte ich Ihnen erschreckende Beispiele bringen, was die Leute alles glauben, wenn es in der Kiste kommt. Oder im Radio oder in der Zeitung. Das ist also eigentlich unvorstellbar. George Washington, Jefferson hat schon Anfang des 19. Jahrhunderts gesagt, er war ja der dritte oder vierte US-Präsident, dass man nicht glauben soll, was in der Zeitung steht. 1805, meine Güte. Er sagt, wenn du die Tatsachen kennst und die Zeitung liest, weißt du, dass du belogen wirst. Und ich unterstelle mal, dass es da noch besser war. Ich sage nun nicht, dass alles gelogen ist. Aber es ist die Art der Auswahl der Nachrichten, die Zuspitzung, die Konnotierung, die einleitenden Sätze. Wir haben doch jetzt... Machen Sie doch die Augen auf, wir haben doch jetzt erlebt, wie in Rundfunkhäusern ganz klar Journalisten gesagt haben, dass von der Spitze eine bestimmte Linie erwünscht ist und alles andere unterdrückt wurde. Das ist vielleicht nicht der Normalzustand, aber das ist die Richtung. Und was glauben Sie, wenn die antichristlichen Geister mal so richtig blasen, was dann erst los ist? Nehmen Sie doch einmal die Abtreibungsdebatte. Entschuldigung, ich komme da richtig ins Eifern, weil mich ärgert das und da geht es um Menschen. Da werden jedes Jahr Kinder im Mutterleib umgebracht. Wir haben gestern Abend auch bei den Wandertagen drüber gesprochen. Und in unserer Presse wird nur ventiliert Frauenrechte und Recht auf Abtreibung und so etwas. Da wird gar nicht davon gesprochen, dass da ein kleiner Mensch ist. Ich habe mal zu einem Journalisten gesagt, wissen Sie, als ich Atheist war, da habe ich mir auch gedacht, das ist doch egal. Aber seit ich Christ bin, weiß ich, das ist ein kleiner Mensch. Keine Kaulquappe, kein Zellklumpen. Und darf ich das Problem eines Menschen lösen, indem ich einen anderen Menschen töte? Dann hat er gesagt, na, wenn Sie so sehen, nicht. Aber das wird bei uns, der Kern wird gar nicht diskutiert. Was ist das? Was ist das, was da heranreift? Das dringt nicht in die Öffentlichkeit. Warum? Das wird medial gar nicht erwähnt. Ich denke noch an einen Bruder, der eng in Berlin vernetzt war und auch in der Medienarbeit tätig war, hat gesagt, und der Satz war vor 10 Jahren und das ist heute noch viel mehr, was in den Medien nicht vorkommt, findet nicht statt. Das ist ja interessant, also nicht, was in den Medien nicht vorkommt, findet nicht statt, aber wer entscheidet, was in den Medien kommt und wie es kommt? Okay, also wir müssen da wirklich wachsam sein, eine überragende Rolle spielen ja die verführerischen Worte und so wie Jesu Worte Geist und Leben sind und bewirken, wozu sie ausgesandt sind, so benutzt auch der Feind Worte der Vollmacht von unten, um sein Werk voranzutreiben. Und deswegen ist es so wichtig, wem wir unser Ohr leihen. Ich finde das im Deutschen eine schöne Formulierung. Unser Ohr leihen, wo wir uns prägen, informieren, von innen formen, prägen, ausrichten lassen. Gottesdienst ist eine gute Stelle. Gemeinschaft ist eine gute Stelle, Bibelstunde, Bibel lesen. Es tut mir weh, dass manche Christen in wichtigen Fragen nicht wissen, was das Wort Gottes sagt, aber sehr wohl dem Zeitgeist folgen. Nun, das Wichtigste ist, was Jesus in seinem Ich-Bin-Wort sagt, dass die Schafe ihm folgen, weil sie seine Stimme kennen. Kennen Sie die Stimme Jesu? Na, wo finde ich die denn? Setzen Sie sich morgens hin, nachdem Sie Waldemar Krapp gehört haben, und sind ganz still. Ich meine, still sein ist gut, man muss nicht immer reden. Aber ich erwarte nicht, dass ich jetzt eine Stimme im akustischen Sinn, im physischen Sinn höre. Wo finde ich Gottes Stimme? Gottes Stimme finde ich in seinem Wort. Gottes Stimme finde ich durch einen Bruder, durch eine Schwester, vielleicht auch durch ein äußeres Ereignis, aber in erster Linie durch sein Wort. Wer in mir bleibt, der wird viel Frucht bringen. In ihm bleiben ist kein mystischer Vorgang, indem ich mich in Christus versenke bei den Anbetungsliedern. Es darf alles sein, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass ich gegründet bin im Wort, dass ich mir kein X vor ein U machen lassen lasse, dass ich eine Ahnung habe. Die Naiven, Ungebildeten und Dummen, die können verführt werden. Das ist in der Welt schon so. Deswegen ist ja Prävention, Drogenprävention, Aufklärung. Da kommt einer, ich glaube in der Jugend war jetzt gerade einer, da kommt einer und sagt, schaut mal her, ich habe es gemacht und so ist mir es gegangen. Aufklärung ist nicht das tolle Paradies, ist nicht der tolle Weg. Und was, wenn wir mal schauen, wo die Medien eigentlich überwiegend geprägt sind, dann sind sie vielfach fest in der Hand gottloser, liberaler, antichristlicher Kräfte, voller Sex, Gewalt, Ehebruch, Okkultismus. Ich habe schon vor Jahren gesagt, da haben viele, das war schon 20 Jahre, Hollywood hat mehr Einfluss auf die Welt, als viele denken. Da werden die Werte transportiert. Sieh, wo früher in den 50er Jahren die Western und so, ja, wo die Indianer immer drumherum ritten um diese Wagenburg und die und ließen sich da einen am anderen abschießen, haben wir gedacht, reitet doch mal ein bisschen weiter rein und so. Ja, aber wenn da, sagen wir mal, John Wayne und ich weiß nicht, wie es da gibt, Sophia Loren oder keine Ahnung, wenn man da was, also dass sie jetzt anfangen, ein Paar zu werden, dann haben die sich in den Arm gelegen, Kuss gegeben, dann wurde abgeblendet und dann war der nächste Tag. Heute geht's da erst los. Und verheiratet müssen die ja auch nicht sein. Jetzt sagen sie, naja, okay, ich bin da gefestigt. Aber Sie müssen mal vorstellen, was unsere jungen Leute auch an Perversion von klein auf alles präsentiert bekommen. Die sind so geprägt, so innerlich ausgerichtet, dass gegen diesen Sturm nur die Gnade Gottes und möge Gott schenken, auch wir mit unserer Jugendarbeit und Kinderarbeit durch das Wort Gottes. Es ist ein Wahnsinn, was man heute alles sehen kann und hören kann. Und deswegen ist es wichtig, wem ich mir mein Ohr leihe und wessen Stimme ich hören will. Der Herr sagt, Amen, Amen, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Das ist der Antichrist, der geht nicht durch die Tür, der steigt ein. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe, dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Also das ist das Entscheidende. Wir brauchen übernatürliche Kräfte. Wir brauchen himmlischen Beistand. Wir brauchen himmlische Kraft. Wir brauchen den, der überwunden hat, damit wir durch ihn überwinden können. Ohne Jesus sind wir verloren. Ohne Jesus sind wir verloren. Wir haben gar keine Chance. Der Feind ist so clever, so mächtig. Keiner von uns kann sagen, es gab ja mal einen, der gesagt hat, und wenn sie dich alle verleugnen, ich nicht. Da hat der Herr gesagt, das wollen wir noch mal sehen, Petrus. Und er hat ihn ein Besseres belehrt. Und so ist es bei uns auch. Wir können nicht sagen, mir kann schon nichts passieren, ich war schon immer gefestigt. Wir würden alle abfallen, wir würden alle versagen. Aber der Herr. Und die Stufen, die wir bei Antiochus sehen, das wird auch am Ende so sein. Erst gibt es, natürlich gehen die Stufen ineinander über, das ist nicht so abgegrenzt, das ist mehr fließend, aber Machtergreifung, Meinungsdiktatur, Machtdiktatur. Machtergreifung, bei der Machtergreifung, nehmen wir mal Adolf Hitler, gewinnende Worte, Worte der Toleranz, in der Anfangsphase konsolidiert, man hat alle beruhigt, man hat also natürlich nicht gleich gesagt, also es wird in 10 Jahren KZs hier geben und die Endlösung der Judenfrage und solche Dinge, wir werden in der gleichen Weltkrieg entfachen, zumindest einen großen Krieg im Osten, aber alles gewinnende Worte, Schmeichelei, es ist ja gar nicht so, ja, man sagt, also jemand hat Kreide gefressen, ja. Aber wer Mein Kampf gelesen hat, die Reden gehört hat, die intern gehalten wurde, da gibt's ja heute genug historische Zeugnisse, der wusste, die Pläne waren da und man hat sich nicht geändert. Aber man musste sich jetzt um der Machtgewinnung willen zurücknehmen. Ja. Und dann kam die Phase der Machtkonsolidierung, da wurde die Rhetorik schon schärfer. Es wurden Feindbilder geschaffen, die natürlich das deutsche Volk bedrohen. Gesellschaft im Weg stehen, die Medien wurden gleichgeschaltet. Also nur mal ein Beispiel, bei der UFA, da konnte keine Schauspielerin etwas werden, ohne ins Bett mit Goebbels zu gehen. Es tut mir leid, dass ich so mal sagen muss. Aber das war ja jetzt noch Missbrauch in einer anderen Richtung. Aber glauben Sie, dass irgendeiner Kulturschaffender, Bühne, Theater, Film, was geworden ist, wenn er gegen die Nationalsozialisten war? Alles wurde gleichgeschaltet, Länderparlamente, Gerichte, alles wurde besetzt mit Nazis oder solchen, die zumindest sagten, sie sind Nazis. Justiz, Exekutive. Es wurden dann zunehmend Forderungen laut gegen Staatsfeinde. Und dann, in der dritten Stufe, kam es zu offenem Krieg, zu offenem Hass, zur Gewaltdiktatur. Also ich habe es immer gesagt, gewinnende Phase, Machtergreifung, Meinungsdiktatur, Machtdiktatur. So weit sind wir jetzt noch nicht. Aber spüren Sie, wie das alles im Bereich des Möglichen ist und vielleicht sogar schon ein Stück begonnen hat? Kann sich kaum noch dagegen stellen. Ich bringe Ihnen doch noch mal wörtlich das Zitat, also auf Deutsch übersetzt, von Thomas Jefferson, 1801 bis 1809, dritter Präsident der USA. Die Lüge regiert die Welt seit Anbeginn der Zeit. Wer nie in eine Zeitung blickt, ist besser informiert als jemand, der sie liest. Denn wer nichts weiß, ist näher bei der Wahrheit als jemand, dessen Kopf mit Lügen und Irrtümern gefüllt wird. Nichts kann mehr geglaubt werden, was in der Zeitung steht. Die Wahrheit selbst wird verdächtig, wenn sie in dieses verschmutzte Gefährt gesteckt wird. Das wahre Ausmaß des Zustands der Falschinformation ist nur jenen bekannt, die sich in der Situation befinden, Tatsachen innerhalb ihres Wissensbereichs mit den Lügen des Tages vergleichen können. Das ist sicherlich eine extreme Stimme. Also ich würde das so nicht unterschreiben, aber da ist die Tendenz ist doch da. Die Tendenz ist doch, und das hat ja nicht irgendjemand gesagt, sondern ich sag mal ein Insider, der wusste, was wirklich läuft und der vergleichen konnte, was veröffentlicht und was eben geschrieben wurde. Also wir haben zunehmend eine Entwicklung in diese Richtung. Schauen Sie doch mal hin, wer gegen bestimmte Dogmen wie sexuelle Freiheit, freie Wahl des sozialen Geschlechts, Klimawandel, bestimmte sogenannte universelle Menschenrechte seine Stimme erhebt und viele andere Dinge, der erlebt manchmal schon mehr als soziale Ächtung. Ich habe mehr als einmal in den letzten Jahren gehört, dass Leute gesagt haben, ich sage nichts mehr, sonst bin ich meine Stelle los oder sonst kann ich an diesem Ort hier überhaupt keine Karriere mehr machen oder kriege keine Forschungsmittel mehr. Glauben Sie doch nicht, dass die nicht politisch gesteuert, ideologisch geprägt, vergeben werden. Machen wir doch mal die Augen auf. Ein System der Lüge. Es geht gegen Christus. Lasst uns zerreißen seine Seile und seine Banden. Und nun ist unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut. Wir gehen jetzt nicht und sagen, ja, da müssen wir die politischen Verhältnisse und so ändern. Aber wir müssen sehen, wir sind in die Tage eingetreten, von denen der Herr spricht. Das ist sozusagen ein Endzeitkennzeichen. Und wir müssen sagen, umso mehr müssen wir auf die Stimme des Herrn hören. Umso mehr müssen wir beieinander sein. Ich will noch, bevor wir dann wirklich ganz zum Schluss kommen, noch ein letztes Zitat bringen, dass es nicht nur so auf meinem Mist gewachsen ist, die Angst vor der Zunahme totalitärer Züge. Das ist in jedem Land natürlich unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob Sie von der Frankfurter Erklärung gehört haben. Und da ist ein Name dabei, John MacArthur, ein Mann, den ich sehr schätze. Und die bringen ihre Sorge zum Ausdruck. Da heißt es, einige besorgte Pastoren von verschiedenen Kontinenten haben sich aufgrund eines sich abzeichnenden Totalitarismus des Staates über alle Bereiche der Gesellschaft, einschließlich der Kirche, zusammengetan. Da Gott der höchste Gesetzgeber und Richter ist, sprechen wir jeder weltlichen Autorität das Recht ab, zu definieren, was Moral ist und von ihren Bürgern bedingungslosen Gehorsam zu verlangen, wenn dies im Widerspruch zu seinem Gesetz steht. Wir verwerfen die Vorstellung, dass menschliche Regierungen moralisch und ideologisch neutral seien und immer wüssten oder erstrebten, was gut für ihre Bürger ist und dass man ihren Narrativen bedingungslos trauen sollte. Wir lehnen jede Art von Täuschung, Angstmacherei, Propaganda und Indoktrination durch den Staat und die Massenmedien sowie jede voreilige, selektive oder ideologisch manipulierende Berichterstattung über umstrittene Zeitfragen ab. Wir verwerfen daher totalitäre Ideologien von Regierungen, welche die Grenzen ihrer Autorität nicht anerkennen und die von Gott, der Kirche und der Familie übertragenen Autorität an sich reißen. Es sind natürlich schwierige Fragen. Und die werden zum Teil auch unterschiedlich beantwortet. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass die Übergriffe zunehmen. Und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen, was sagt die Bibel? Wo sind Grenzen? Wo sind Dinge, wo wir sagen können, Römer 13, wir sind treu und ordnen uns unter. Und wo sind Dinge, wo Grenzen da sind? Ja, sagen wir mal, die letzten Jahre sind wir um diese Frage noch herumgekommen, ja. Manche haben gesagt, also noch einmal, lassen wir uns die Versammlung nicht verbieten. Man kann da unterschiedliche Meinungen haben. Für mich wäre das eine Frage, ob generell in der Gesellschaft oder nur auf die Gemeinde bezogen. So. Aber es wird kommen, machen wir uns doch nichts vor. Der Druck wird zunehmen. Ich warte auf den Tag, wo man nicht mehr lesen darf, Gott schuf sie Mann und Frau, weil man damit ein antiquiertes Bild vertritt. Und wo man vielleicht sagt, jeder christliche Kreis muss auch bereit sein, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen und zu trauen. Ansonsten diskriminiert er. Wachen wir doch auf. Die Dinge sind doch alle schon am Start. Wenn manche Leute schon das Sagen hätten, dann wäre das schon längst durchgebrochen. Wir beten und wir wissen nicht, ob Gott nochmal einen Aufschub gibt, aber wir sollten wach sein. Die Dinge sind eben am Werden. Der Druck, sich durchzumogeln, sich zu arrangieren, faule Kompromisse zu schließen, der wird zunehmen. Merken Sie das bei sich auch? Wie Sie vorsichtiger werden, zurückhaltender werden? Kann man ja so nicht sagen. Ich habe einen katholischen Theologen gefunden aus einem ganz anderen Zusammenhang, Klaus Kaltenbrunner. Er sagt, ich sage es mit meinem Wort, die sind eine leichte Beute, weil er sagt, es wird bis durch diese, bis zur Apostasie, also zum Abfall gehenden Entfremdung, ist mitverursacht durch religiöse Unbildung, durch Unkenntnis, durch Schwund pneumatischen Sinns, also kein geistliches Verständnis, durch spirituellen Analphabetismus. Etwas später, infolge geistigen Erdrutsches und religiöser Erosion, sind sie jener genuin, also ursprünglich christlich-abendländischen Überlieferung verlustig gegangen, ohne deren überströmende Lichtfülle und Glaubenskraft der Lebenssinn verdorrt. Eine treffliche Analyse. Und auf diese geschwächte Struktur trifft immer mehr der Wind, der säuselnde Wind der Verführung, aber dann auch der Sturm, der Druck. Und das reißt aus der Fassung. Also wir merken, mir war es jetzt mal heute Vormittag wichtig, dass wir den Ernst der Zeiten sehen. Und dass Menschen, denen ich durchaus sage, sie sind beim Herrn und sie gehen mit dem Herrn, dass sie ernstlich warnen. Und jetzt sollte man nicht Panik haben und keine Angst haben. Es geht jetzt nicht darum, dass wir hinter jedem Baum schon gleich den Antichristen sitzen sehen. Nein, wir wissen, der Herr ist bei uns. Aber wir sollten den Ernst der Tage erkennen. Und wir sollten, das sollten wir eigentlich immer, aber wir sollten ganz bewusst sagen, ach Herr Jesus, wenn es schon so weit ist, dann möchte ich jetzt auch ganze Sache mit dir machen. Was hilft? Das Hören auf die gute Stimme. Das Hören auf die gute Stimme, das Bekennen der Wahrheit. Wir waren in der Synagoge in Rom und hatten dort eine Führung. Und dann laufe ich an jemanden vorbei und sehe auf dem Smartphone Ifrit. Ich sage, Mensch, sind Sie aus Israel, so auf Englisch und so, ja, ja und so. Ich sage, ja, wir sind Freunde Israels und wo Sie herkommen und so weiter. Und sie sagte dann, naja, das ist immer so großer Druck und Judenfeindlichkeit, es nimmt so zu. Und nachher waren wir außerhalb der Synagoge, da kam diese jüdische Familienmama, das waren 3, 4, 5 Kinder und der Vater und Mutter, die kam extra nach zu mir her und sagt, sie ist so dankbar, dass es noch Menschen wie uns gibt. In der ganzen Welt werden sie immer mehr diskreditiert und missachtet und noch schlimmere Dinge. So sieht's aus. Da dürfen wir, das ist ein Zeugnis, da dürfen wir zu diesem Volk stehen. Nicht, weil alles okay ist in diesem Volk, aber weil es Gottes Wahl ist. Und wichtig ist, dass wir beim Herrn bleiben und beieinander bleiben. Letztes Beispiel, unser Flug ist ja ausgefallen. Lufthansa hatte Technikprobleme und wir hatten auch zum Teil über 80 hier in unserer kleinen Gruppe. Und das dann nachts am römischen Flughafen und kein Hotelzimmer mehr zu bekommen und solche Dinge. Und dann habe ich die Parole ausgegeben, wir bleiben beieinander. Ja, dass keiner verloren geht oder die verteilen uns noch auf die Stadt und da sitzt die Oma Gretchen irgendwo, kriegt gar nicht mit, dass die anderen schon wieder abgeflogen sind in der Zeit. Wir bleiben beieinander und das ist auf seine Stimme hören und in der Gemeinschaft bleiben. Ich weiß, Christen können nerven, Verkündiger können nerven, auch die, die zu lange predigen, können nerven. Aber wir müssen uns ertragen und beieinander bleiben. Wir brauchen einander. Das ist eben auch Stimme Jesu. Wir bleiben beieinander. Und wir haben einen guten Hirten. Glauben Sie mir, wir werden über jeden froh sein, der auch noch den Weg geht und der ein Jesusbekenntnis hat. Wir werden jeden umarmen, der sagt, Jesus ist mein Herr und ihm will ich treu sein. Amen. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir, dass du zeigst, bevor es in eine wunderbare Zukunft und Herrlichkeit geht, dass es nochmal sehr druckvoll und eng wird. Aber es ist ja alles nur Durchgang hin zu dir und deiner Welt. Und wenn wir dich haben, so betet David, was können Menschen mir tun? Danke, Herr Jesus, dass du dieses Chaos, diesen Sturm, der kommen wird, in deiner Hand hältst, dass du ihm Maß und Zeit setzt und dass du triumphieren wirst und dass du die Deine auf deine Weise zu dir nehmen wirst, durchbringen wirst, vollenden wirst, herrlich darstellen wirst, wenn du geoffenbart wirst in Herrlichkeit. Und so schenk uns einen wachen Sinn, eine innere Ausrichtung auf dich, dass wir mehr denn je nicht unser Leben vertrödeln und so dahintreiben lassen von irgendwelchen Strömungen, Zeitgeistern, Mächten, Kräften, sondern ganz bewusst dich suchen, deine Stimme hören wollen, die Gemeinschaft suchen, sich aussetzen wollen, deinem Reden, deinem Wirken. Bewahr uns in dir. Danke für deine Treue und Güte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.